Herzlich willkommen bei MyPodcast, dem Podcast von MyLight Jugendkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
Ich habe euch zwei Fotos von zwei Menschen mitgebracht, die ihr sicherlich alle kennt, oder? Okay, wir fangen mal mit der rechten, mit der Frau an. Wer kennt die Frau? Nee, es ist nicht. Rechts ist Paula White. Sagt euch jetzt vielleicht auch noch nicht unbedingt was. Paula White ist die neue Beraterin für Glaubensfragen im Weißen Haus, offizieller Posten von Donald Trump eingeführt. Das ist gar nicht unbedingt das Spannende, aber das Spannende ist, Paula White ist eine Vertreterin des sogenannten Wohlstandsevangeliums. Und das Wohlstandsevangelium heißt, wenn ich so lebe, wie Gott mich haben will, dann bin ich erstens reich und zweitens gesund. Vielleicht auch nur schön, aber das ist jetzt nicht unbedingt dabei. Also man ist reich und gesund, wenn man so lebt, wie Gott einen haben will. Beziehungsweise wenn man das tut, was Gott sagt, das Wohlstandsevangelium. Der andere, jetzt könnt ihr da vielleicht drauf kommen, ich habe vorhin schon gehört, es müsste ein Mönch sein, ja, dann müsste es vielleicht Franz von Assisi, genau, 100 Punkte. Ich will auch darüber nicht so viel reden. Franz von Assisi, also, das habe ich jetzt vergessen, Paula White war eigentlich nicht besonders reich, hat es aber mit diesem Wohlstandsevangelium, und zwar als Predigerin und Buchautorin, zu einem Millionenvermögen gebracht. Also sie hat diesen Glauben sozusagen auch umgesetzt. Sie ist tatsächlich sehr reich geworden. Franz von Assisi war reich, beziehungsweise seine Eltern waren reich, und er hat diesen Reichtum abgegeben, hat gesagt, er will überhaupt nichts haben, hat es den Armen gegeben, beziehungsweise seinen Eltern erklärt, er möchte nichts vom Erbe haben. Sein Credo war, wer Gott wohlgefällig leben will, der muss arm sein, der muss quasi gar nichts mehr haben. Und deshalb hat er auch diesen Orden gegründet, einen Bettelorden, der sozusagen die Philosophie hat, dass nicht nur der einzelne Mönch nichts haben darf, sondern dass auch der ganze Orden eigentlich überhaupt kein Vermögen haben soll, sondern möglichst arm sein soll. Also, warum sage ich euch das? Weil sich mit der Bibel irgendwie beides rechtfertigen lässt. Ja, Wohlstandsevangelium, Millionärin, und ich habe es irgendwie geschafft. Und auf der anderen Seite lässt sich mit der Bibel auch rechtfertigen, man muss arm sein, das kann man auch rausziehen. Und letztes Mal hat der Sebastian schon gesagt, wir wollen bei Good Life, bei dieser Serie drauf gucken, was steht eigentlich in der Bibel für ein gutes Leben. Und ihr merkt, das ist ein bisschen schwierig, das jetzt irgendwie, ja, was steht denn jetzt drin? Also muss man arm sein, muss man reich sein? Ich habe versucht, wirklich zu gucken, was sagt eigentlich Jesus zum Thema Geld? Und eine Sache, die fällt eigentlich sofort auf, Jesus steht nicht rechts und nicht links und er steht auch nicht irgendwie dazwischen. Jesus steht irgendwie drüber, können wir jetzt sagen. Aber es ist tatsächlich so, Jesus hat, glaube ich, nur mal einen ganz anderen Blick zum Thema Geld. Und was ich heute vorhabe, ich habe vier Punkte für euch dabei, vier Gedanken, die ich denke, die so ein bisschen dem nahe kommen, was Jesus zum Thema Geld zu sagen hat. Es geht heute nicht um aktuelle Probleme, es geht nicht irgendwie um die Grundrente oder irgendwie die CO2-Bepreisung, sondern es geht eher so um die Grundlage, was hilft zu einem guten Leben als Christ beim Thema Geld. Bevor ich richtig einsteige in meine vier Punkte, möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du irgendwie immer noch mal so einen anderen Blick hast als wir Menschen. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt hier bist und zu uns sprichst. Amen. Also mein erster Punkt, du bist reich. Das Thema heute ist auch nicht irgendwie Geld, sondern das Thema heute ist Reichtum. Jesus vergleicht uns mal mit Mitarbeitern von einem sehr reichen Mann, und dieser reiche Mann, der geht irgendwie längere Zeit fort und vertraut sein Vermögen seinen Mitarbeitern, also uns, an. Als er zurückkommt, möchte er irgendwie von seinen Mitarbeitern wissen, was sie aus dem Geld gemacht haben. Und das Spannende an der Geschichte ist, die Gewichtseinheit, also dieser Mann, der gibt denen, man weiß es nicht so genau, ob er ihnen Gold oder Silber gibt, aber er gibt ihnen eine gewisse Menge, also ein gewisses Gewicht an Gold oder Silber. Und der Name für diese Gewichtseinheit in der damaligen Zeit, der ist das Talent. Ja, das war einfach die größte Größenordnung für Gold und Silber abwiegen, hieß Talent. Und ihr merkt schon, daraus wurde bei uns das Wort Talent, also wegen dieser Geschichte, also was habe ich drauf sozusagen, sagen wir ja Talent, das kommt von da. Also man merkt schon, es geht in der Geschichte um viel mehr als um Geld. Und Reichtum, glaube ich, und deshalb glaube ich, dass wir alle reich sind, da geht es um mehr als um Geld. Es geht darum, was ich bin und was ich kann. Das macht mich reich. Die Geschichte, die da in der Bibel steht, macht deutlich, dass wir diese Fähigkeiten und vielleicht auch unseren Reichtum anvertraut bekommen haben, dass wir, der reiche Mann soll Gott symbolisieren, dass Gott uns alles gegeben hat. Und das ist eigentlich so mein wichtiger Punkt auch jetzt bei diesem ersten Punkt. Wir könnten unseren Reichtum, vielleicht auch unser Talent, ich sehe das irgendwie alles so gleich, ja, also das, was ich kann, macht mich reich und mein Reichtum ist vielleicht auch das, was ich kann. Wir können unseren Reichtum vielleicht auch so betrachten, das Geld, das wir haben, eben nicht als meins, ja, gehört mir, sondern ich habe es von Gott anvertraut bekommen. Ich bin Verwalter für das, was ich bekommen habe, was ich kann, aber auch was ich an Geld in der Tasche habe. Wenn man sich überlegt, dass Gott die Menschen geschaffen hat, dann macht es irgendwie auch Sinn, dass das, was wir haben, von Gott ist und dass wir das von ihm anvertraut bekommen haben. Also dann geht es nicht mehr darum, mein Auto oder mein tolles Handy oder mein Haus, sondern ich verwalte eigentlich das, was Gott mir anvertraut hat. Also wem gehört eigentlich mein Reichtum, wem gehört mein Geld? In der Geschichte werden noch zwei andere Sachen deutlich, die ich auch wichtig finde. Das erste, die Talente oder unser Reichtum, dieser reiche Mann, der möchte, dass seine Knechte das einsetzen, also seine Mitarbeiter, dass die was draus machen, dass die damit gut umgehen, dass die mehr rausholen. Und das andere ist, nicht jeder bekommt gleich viel. In der Geschichte bekommt der eine 5 Talente, der andere 2 und der dritte nur 1. Wenn es sich damals tatsächlich um Gold gehandelt hätte, was man, also Gold oder Silber war es, es könnte Gold sein, dann wären das heute, ein Talent Gold wäre heute immer noch 1,37 Millionen Euro. Also Gott ist nicht knausrig, ja, das ist 5, 2 und 1, der nur 1 bekommen hat, da könnte man sagen, oh, das ist aber gemein, aber er hat immerhin noch 1,37 Millionen Euro bekommen, so kann man es auch mal sehen. Also selbst wenn ich nur ein Talent habe, dann bin ich eigentlich trotzdem reich. Unser Problem an der Stelle ist, glaube ich, immer, dass wir uns gern vergleichen und dass wir gern auf die anderen gucken und denken, ah, der hat ein bisschen mehr wie ich, der hat 2 Häuser, ich habe nur 1. Und ich glaube, dass das auch stimmt. Eine Kollegin von mir hat es mal gesagt, wer vergleicht, verliert irgendwie immer. Ja, wir vergleichen uns auch immer so, dass wir irgendwie immer den Kürzeren ziehen. Aber ich glaube, wir sind reich, wir haben dieses Talent und wenn es nur eines ist. Am Rande zu diesem ersten Punkt würde ich nur bemerken, dass wir Deutschen in dieser westlichen Welt sowieso sehr reich sind. Also wer, einfach für die, die vielleicht in dieser Lage mitspielen, wer 63.000 Euro hat, dazu gehört aber auch Haus oder halt sonstiges Vermögen, der gehört zu den vermögendsten 10% der Erde. Ja, also 63.000 Euro ist schon irgendwie viel, aber so viel ist es eigentlich auch nicht, gehört zu den vermögendsten 10% auf der Erde. Kommen wir schon zum zweiten Punkt. Der ein oder andere hat es jetzt vielleicht schon gedacht, dass es bei mir so ist. Geld spielt keine Rolle. Oder doch? Ich stelle mir das immer so vor. Gott sitzt an seinem Himmelsschreibtisch und sitzt da irgendwie so. Herr Engel kommt rein und sagt irgendwie Hallo. Und Gott sagt, hey, guck mal, ich habe gerade hier die Erde gemacht und das Universum und die Menschen und so. Aber also irgendwie, mir fehlen gerade 5 Euro für die Kantine. Könnten Sie mir vielleicht irgendwie ein bisschen was leihen? Ich bräuchte gerade dringend irgendwie ein bisschen Geld. Manche Christen, die denken irgendwie, sie müssen spenden und sie müssten damit Gott was geben. Die hauen irgendwie mal für irgendeinen guten Zweck 200 Euro raus und denken dann irgendwie, oh, jetzt habe ich aber Gott schon auch was Gutes getan irgendwie. Ja? Aber irgendwie ist das total bescheuert, als ob Gott irgendwie auf unser Geld angewiesen wäre. Ja? Also Geld spielt keine Rolle. Jesus redet aber trotzdem ziemlich viel über Geld. Und das Spannende, finde ich, ist, es gibt viele Menschen oder viele Gurus oder irgendwelche, keine Ahnung, Paula Whites, die irgendwie das Herz ansprechen, aber eigentlich haben sie es aufs Geld abgesehen. Und bei Jesus ist es andersrum. Jesus spricht manche Menschen aufs Geld an, aber er hat es eigentlich aufs Herz abgesehen. Zu Jesus kommt zum Beispiel mal ein junger Mann und er fragt ihn, wie man ein gutes Leben führen kann. Also genau unsere Frage. Und Jesus sagt, na halt doch die Gebote. Und dann sagt der Mann, ja, das habe ich schon immer gemacht, aber irgendwie ist er damit nicht so ganz zufrieden. Und dann möchte ich lesen. Jesus sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, gib das Geld den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Doch als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Ich glaube, Jesus sagt es nicht zu jedem Menschen, gib all dein Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Aber er sagt es genau zu diesem Mann, weil er weiß, der hat mit dem Geld ein Problem. Das ist ihm wichtiger als ich. Und in der Bibel ist es so beschrieben, wenn irgendwas anderes wichtiger ist als Gott, dann ist es ein Götze. Und so kann Reichtum auch zum Götzen werden. Steht an anderer Stelle in der Bibel, man kann nicht Gott und dem Geld dienen. Man kann nicht beides. Und Papst Franziskus, von dem die Schrift Evangelii Gaudium steht, er hat es mitten in der Finanzkrise verfasst und ich finde, also man kann das alles lesen, das lohnt sich. Da steht der eine coole Satz, das Geld muss dienen und nicht regieren. Das finde ich ziemlich gut, das Geld muss dienen und nicht regieren. Ich komme zu meinem dritten Punkt und der heißt clever investieren. Und da erzählt Jesus nochmal eine Geschichte und die möchte ich auch nochmal vorlesen. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und aber nicht nach dem Reichtum bei Gott zu fragen. Also eins ist klar, egal wie toll dein iPhone ist und egal was für ein tolles Auto du hast und egal wie cool deine Handtasche ist, wenn du tot bist, dann ist es völlig egal. Ja, du wirst es nicht mitnehmen können. Und ich glaube, es ist auch tückisch zu denken, naja, das stimmt schon, aber ich sammle jetzt mal, ich horte jetzt mal Geld, ich gebe jetzt Vollgas und irgendwann, wenn ich es dann mal geschafft habe, dann genieße ich es. Genau wie hier in dem Beispiel. Aber ich habe vorhin schon gesagt, dieser leichte Vergleich nach oben, der treibt einen eigentlich dazu, dass man eh nie genug hat und dass man eh nie an den Punkt kommt, wo man denkt, jetzt kann ich es genießen. Gott sagt, wie dumm von dir. An anderer Stelle hier steht am Ende, man soll sich lieber Reichtum bei Gott schaffen und deshalb auch clever investieren. An anderer Stelle heißt Schätze im Himmel. Und der Michael Herbst, von dem der Sebastian letztes Mal auch geredet hat, der sagt, die Schätze im Himmel, was ist das eigentlich? Es ist zumindest nicht sozusagen der Eintritt in den Himmel, die Eintrittskarte, weil das hat Jesus getan und irgendwie, wenn du jetzt irgendwie Gutes tust auf der Erde, dann wirst du nicht irgendwie besser in den Himmel kommen, das glaube ich nicht. Aber Michael Herbst hat eine interessante These sozusagen, die Schätze im Himmel, das sind eigentlich die Menschen, die mit uns gehen. Das Einzige, was du nämlich mitnehmen kannst in den Himmel, sind die Menschen, die irgendwie um dich sind. Und vielleicht kann dein Geld ja clever investiert sein, wenn du es nimmst und damit andere Menschen, man könnte jetzt ganz platt sagen, irgendwie was Gutes tust, wenn du Beziehungen baust für den Himmel, oder man könnte es auch missionarischer sagen, wenn du Menschen vom Himmel erzählst und sie dadurch mitkommen in den Himmel. Also clever investiert ist dein Reichtum, das, was du kannst und das, was du hast, wenn du Menschen mit in den Himmel nimmst. Okay, wir kommen zum vierten Punkt. Werde großzügig. Vielleicht erschließt sich das auch ein bisschen aus den anderen. Aber in der Bibel, im Alten Testament vor allem, gibt es einige Regeln, oder die eine kennen viele fromme Menschen, sozusagen den Zehnten zu geben. Also 10% von dem, was ich bekomme, gebe ich ab. Viele Christen, die ich kenne, praktizieren das auch heute noch so und sagen, das ist der richtige Weg, mit seinem Geld umzugehen. Ja, wenn ich irgendwie meinen Lohn bekomme, gebe ich 10% wieder an Gott. Es gibt aber auch noch andere Sachen in der Bibel im Alten Testament, die genauso eine gute Regel sein könnten. Es gibt sowas wie die Erstlingsgabe. Das heißt, was weiß ich, wenn irgendwie meine Kuh das erste Kalb zur Welt bringt, dann gebe ich das Gott. Oder im Alten Testament ist es eigentlich auch, dass die ersten Söhne zwar nicht irgendwie jetzt geopfert wurden, aber dass die sozusagen eine besondere Gabe auch für Gott waren, dass sie zum Beispiel dann auch manchmal Priester wurden oder so. Es gibt nochmal eine andere Regel. Man könnte jetzt sagen, das ist sozusagen die Regel, dass man Reste übrig lässt. Also damals waren die meisten Menschen Bauern irgendwie. Und da gab es so die Regel, man soll eben das Feld nicht so komplett abhorten und alles mitnehmen, sondern man lässt ein bisschen was stehen für die Armen, die nichts haben. Die sind dann danach gekommen und haben noch so ein bisschen die Reste aufgesammelt. Also Reste übrig lassen. Und ich glaube, diese Regeln, und das macht auch eine Geschichte deutlich, wo Jesus irgendwie mal komplett ausrastet, als er im Tempel ist und alle diese Leute, die da irgendwie Tauben als Opfertauben und so verkaufen, der schmeißt sie alle raus und sagt, haut ab. Das hat nichts mit dem zu tun, worum es geht. Ihr macht hier eine Räuberhöhle aus dem Tempel. Alle diese Regeln, die helfen überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hinsitze und dann noch einen Cent schmeiße ich irgendwo in die Opferbüchse und dann weiß ich, jetzt habe ich alles richtig gemacht und jetzt muss Gott auf meiner Seite sein und ich werde reich und gesund und schön und alles. Ja. Sondern diese Regeln, ich glaube, die sind dafür da, um darüber nachzudenken, was kann ich eigentlich abgeben, wie kann ich großzügiger werden. Wie kann ich das, was ich habe, einsetzen und wie kann ich großzügig damit umgehen, gegenüber denen vor allem, die vielleicht nicht so viel haben. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11, Vers 42 steht, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut, also irgendwie so quasi, ihr gebt 10% von jedem Ding, das ihr irgendwie auf dem Markt kauft und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also den Zehnten geben ist schon gut, aber wenn du dran sitzt und zählst, dann wird dich das nicht retten, sondern ja, wo ist dein Herz und was will Gott eigentlich von dir? Ich habe jetzt viel geredet und ich hoffe, ihr habt es verstanden zum Thema, was sagt Jesus, was sagt Gott zum Thema Geld? Und ich habe mir überlegt, das sollte irgendwie jetzt auch noch konkret werden, was bedeutet denn das? Und deshalb habe ich 5 Fragen, die ich euch gern mitgeben möchte am Ende. Und das erste ist, was macht mich wirklich reich? Ja, also ist es wirklich das Geld, das ich verdiene oder dass ich die Zahl auf dem Konto? Was macht mich wirklich reich? Das zweite, welcher Versicherung vertraue ich? Und mit Versicherung meine ich jetzt irgendwie alles, was mich absichert. Ja, vertraue ich 100% Gott, dass ich bei ihm sicher bin? Oder gehe ich irgendwie traurig weg, weil ich einfach so viel Geld habe, dass ich denke, nee, das kann ich nicht loslassen, sonst bin ich ja verloren. Welcher Versicherung vertraue ich? Das dritte, auf wessen Kosten lebe ich? Und wir leben alle auf Kosten von irgendjemand anderes, zumindest manchmal. Wer irgendwie jung ist und bei seinen Eltern wohnt, da ist die Frage noch einfach. Aber auch wir leben oft auf Kosten von anderen. Ich habe ein Beispiel. Manche Leute, die denken dann, ja, dann kaufe ich Fairtrade, dann ist das ja voll gut, dann mache ich was Gutes und dann lebe ich nicht auf Kosten der anderen. Und ich finde es auch richtig, also Fairtrade ist super, ja, dürft ihr alle machen. Aber eine Teearbeiterin, also die Frau, die in Indien den Tee pflückt, die verdient 2,16 Euro am Tag, und zwar Fair Trade. Ja, die verdient dann viel, wenn sie 2,16 Euro am Tag verdient. Und ich glaube, wir sehen dadurch, natürlich, da kostet das Essen weniger und das ist vielleicht auch alles anders, aber wie viele Langstreckenflüge, die sich leisten kann, um mal zu gucken, wo ihr Tee getrunken wird, da wird es dann irgendwie schon ein bisschen kritisch. Ja. Also auf wessen Kosten lebe ich? Und die nächste Frage passt da dazu ein bisschen. Wem dient mein Reichtum? Ich habe vorhin gesagt, Papst Franziskus sagt, das Geld muss dienen und nicht regieren. Also wem dient das, was ich kann und das, was ich habe? Und die letzte Frage, wie viel brauche ich zum Leben? Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie jetzt so konkret und ich möchte euch irgendwie jetzt nicht gehen lassen, ohne dass ihr dann auch irgendwas damit anfangt und nicht nur heimgeht und denkt, ja, okay, gut, also tschüss und morgen habe ich es vergessen. Sondern ich habe mir gedacht, ihr dürft es mitnehmen und ich habe mir auch überlegt, wie schaffe ich es, dass ihr, wenn ich das auf einen Zettel schreibe, diese Fragen, wie schaffe ich es, dass ihr diesen Zettel nochmal anguckt? Ja, deshalb habe ich da hinten an diese Wand so kleine Zettel gehängt und ihr dürft dann nachher gerne einen mitgehen und ich bin mir sicher, es steht immer nur eine Frage drauf, ihr könnt euch also auch raussuchen, welche Frage bei euch gerade dran ist. Ich bin mir sicher, ihr guckt den nochmal an. Amen.
Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann geh auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.